das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, verwundert reiben sich Sozialdemokraten in Europa heute die Augen und fragen sich, was ist nur in Dänemark los? Denn dort gehen die Sozialdemokraten als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervor. Unter ihrer neuen Chefin Mette Frederiksen hat sich die Partei klar verändert. Frederiksen setzt zwar auf traditionelle linke Sozialpolitik, hat ihre Partei aber in der Asylpolitik kräftig nach rechts gerückt. Sie verspricht weniger Zuwanderung aus nicht westlichen Ländern, Arbeitspflicht für anerkannte Flüchtlinge und mehr Abschiebungen. Haben sich Dänemarks Sozialdemokraten mit ihrer Asylpolitik die Stimmen von den Rechtspopulisten geholt? Christian Stichler.
Es war ein kurzer, aber heftiger Wahlkampf in Dänemark. Auch Usma Ahmed hat er viel Kraft gekostet. Sie war fast jeden Tag auf der Straße, hat über soziale Netzwerke den Protest gegen die rechten Parteien organisiert.
Also, ich finde, faktisch, da kommen noch Spreiker in Zeiten.
Aus meiner Sicht hat die rassistische Tonlage im Wahlkampf zu tiefen Rissen geführt. Aber es hat sich ein Gegenpol gebildet. Das ist positiv. Usma Ahmed ist in Dänemark geboren. Sie hat viele Muslime ermuntert, diesmal zur Wahl zu gehen, damit Parteien wie der offen islamfeindliche Stram Kurs nicht den Sprung ins Parlament schaffen. Härte zeigen beim Thema Migration, das ist allerdings auch das neue Konzept der Sozialdemokraten unter ihrer Spitzenkandidatin Mette Frederiksen. Nach Ansicht vieler Beobachter gibt es einen einfachen Grund für das Comeback der Arbeiterpartei. Sie hat ihre Einwanderungspolitik geändert. Früher waren sie damit nicht im Einklang mit großen Teilen der Bevölkerung. Die Sozialdemokraten haben die Probleme nicht wahrgenommen. Das hat die Wähler zu den Rechten vertrieben. Das hat sich nun geändert. Verloren haben vor allem die Rechtspopulisten von der dänischen Volkspartei. Sie waren bisher Mehrheitsbeschaffer des rechtsliberalen Premierministers Lars Løkke Rasmussen, der nicht weiterregieren kann. Er hat Mette Frederiksen bereits eine Zusammenarbeit angeboten. Auf der Wahlparty der Sozialdemokraten am Abend wollen die Anhänger aber von einer großen Koalition nichts wissen. Die Sozialdemokraten wollen es lieber mit wechselnden Mehrheiten versuchen. Wir möchten gerne eine Zusammenarbeit auf breiter Basis. Es gibt viele Parteien im dänischen Parlament, mit denen wir kooperieren können. Aber es gibt keine Partei, mit der wir in allen Punkten übereinstimmen. Enttäuschung bei den Anhängern der dänischen Volkspartei. Fast 25 Jahre haben die Rechtspopulisten die Verschärfung der dänischen Migrationspolitik vorangetrieben. Jetzt haben sie an die Sozialdemokraten verloren, aber auch an die Parteien am rechten Rand. Sehr ärgerlich, dass die dänische Volkspartei so stark verloren hat. Aber das sind die Spielregeln in der Politik. Manchmal geht es rauf, manchmal runter. Heute ging es für uns bergab. Offen ist derzeit noch, wie die Parteien am rechtsextremen Rand abschneiden. Als Rasmus Paludan am Abend Christiansborg betritt, weiß er noch nicht, ob er den Sprung ins Parlament geschafft hat oder nicht. Es könnte also eine lange Wahlnacht in Kopenhagen werden.
Und wir fragen nach bei Christian Stichler in Kopenhagen. Christian, wie sieht es aus mit den letzten Hochrechnungen?
Ja, die letzten Hochrechnungen, die kommen schon ziemlich nah wohl an das Endergebnis ran. Weit über 90% der Stimmen sind mittlerweile ausgezählt. Und es bestätigt sich das, was sich auch schon um 20 Uhr abgezeichnet haben. Also der blaue Block, der bürgerliche Block, hat deutlich verloren, hat keine Mehrheit mehr. Vor allem die dänische Volkspartei hat verloren. Damit wird Regierungschef Lars Løkke Rasmussen vermutlich nicht weiter regieren können. Er hat übrigens am Abend auch schon die Niederlage eingeräumt. Auch wenn er nebenbei noch ein wenig von einer großen Koalition träumt. Ganz vorne liegt der rote Block, da vor allem die Sozialdemokraten sind dort stark. Und was auch wichtig ist, am rechten Rand hat es die Partei von Rasmus Paludan nicht geschafft, ins Parlament einzuziehen.
Das heißt also, bald soll es in Dänemark eine sozialdemokratische Minderheitsregierung geben. Kann das klappen?
So sieht es aus. Das sind zumindest die Pläne von Mette Frederiksen. Heute Abend hat Lars Løkke Rasmussen schon gesagt, er hat es auch schon mal versucht mit einer Minderheitsregierung, mit einer Einparteien-Minderheitsregierung, die sich dann wahlweise Mehrheiten suchen muss. So ein Modell ist auch in Dänemark, wo man mit Minderheitsregierungen ja sehr viele Erfahrungen hat, eher ungewöhnlich. Aber diesen Kurs strebt jetzt die neue sozialdemokratische Chefin an. Sie möchte alleine regieren und sich dann wechselnde Mehrheiten suchen. Das wird ein ziemliches politisches Wabonspiel, ob das tatsächlich klappt. Die Gespräche darüber werden wahrscheinlich ab morgen stattfinden. Die linken Parteien haben eben das Problem, dass sie gerade bei der Ausländerpolitik nicht eine Linie haben und hier sozusagen für eine Koalition keine politische Basis zugrunde liegt.
Ja, gerade hören wir, dass der Ministerpräsident Rasmussen seinen Rücktritt angekündigt hat. Wissen Sie Näheres darüber?
Er hat vorgeschlagen, dass er morgen hier bei der Königin sozusagen eine Königinnenrunde, so ähnlich heißt das hier im Dänischen, einberufen wird. Das heißt, er wird in der Konstellation, wie er jetzt regiert, nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir haben allerdings auch gehört, dass er sozusagen eine neue Regierung durchaus nicht ausschließt. Seine Vorstellung war am Abend noch, dass er mit Mette Frederiksen, mit der sozialdemokratischen Spitzenkandidatin eine große Koalition formen kann. Allerdings die bisherige Koalition wird nicht weiter regieren können. So gesehen kann man da schon von einem Rücktritt sprechen.
Dankeschön, Christian Stichler. Die Befreier, ganz anders als für die dänischen Genossen, ging ja hierzulande vor kurzem gerade die Wahl in Bremen aus. Hier verloren die Sozialdemokraten erstmals seit mehr als 70 Jahren ihren Status als stärkste Partei an die CDU. Aber ohne die Grünen geht in Bremen offenbar keine Koalition. Die haben sich am Abend im Landesvorstand entschieden gegen eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP. Stattdessen für ein rot-grün-rotes Bündnis mit SPD und Linkspartei. Janosch Keresti in Bremen. Auch dort scheint also nichts aus Jamaika zu werben. Was hat denn den Ausschlag für die Wahl der Grünen auf SPD und Linke gegeben?
Ja, ein Grund ist sicherlich die traditionelle Nähe nach links, die die Grünen haben. Die sind ja eher links orientiert. Und es war von Anfang an, wurde schon gesagt, das wird ganz schwer, das bei der Bremer Basis hier durchzusetzen, eine Jamaika-Koalition. Und Rot-Rot-Grün war da ganz klar favorisiert. Deswegen ist hier eigentlich keiner überrascht. Und die Grünen haben auch gesagt, dass Klimaschutz, Nachhaltigkeit, dass das und soziale Gerechtigkeit ganz wichtige Themen für sie sind. Und die sehen sie besser bei Rot-Rot-Grün aufgehoben als bei Jamaika.
Und welche Rolle sehen die Grünen für sich in einer nun sehr wahrscheinlich rot-grün-roten Koalition?
Also bei den Sondierungen, da wurde schon klar, wer die Hosen anhat politisch. Bei den Einzelgesprächen, da mussten alle bei den Grünen antanzen. Also alle haben ihnen den Hof gemacht, wollten sie überzeugen für eine Koalition. Und so kann man sagen, so geht das jetzt auch weiter. Maike Schäfer, die Spitzenkandidatin, hat das nochmal klar auf der Pressekonferenz heute so gesagt.
Eins ist für uns ganz klar. Wir wollen in dieser Koalition auch die Gestalter sein. Wir wollen nicht das Zünglein an der Waage sein, sondern wir wollen eigentlich das Herz dieser Koalition sein.
Ja. Ja, so selbstbewusst klingen 17,4%, das muss man sich mal vorstellen. Und hier gehen alle davon aus, dass auch diese Koalitionsverhandlungen, so denn die Basis morgen zustimmen wird, diesem Vorschlag des Landesvorstandes, dass diese Koalitionsverhandlungen auch ganz klar von Grün dominiert werden können. Und dann Anfang Juli dann eine rot-grün-rote Regierung hier in Bremen an der Macht sein wird mit sehr viel Grün drin.
Dankeschön nach Bremen, Janosch Keresti. Die Befreier von damals, heute alte Männer. Man weiß nicht, wie viele Veteranen noch leben, die vor 75 Jahren den D-Day, den Decision Day, den Tag der Entscheidung mitgemacht haben. Die, die noch am Leben sind, sind heute weit über 90 Jahre alt. Sie können noch erzählen von der gewaltigen Militäroperation, die damals stattfand, aber auch von den menschlichen Opfern. Knapp ein Jahr später war Nazi-Deutschland besiegt. Annika Hüttmann über die letzten Veteranen.
Er tut es genau wie damals. Tom Rice springt mit dem Fallschirm über der Normandie ab. Nur, dass er damals 22 Jahre alt war und heute 97. Mir geht's gut. Ich will wieder hoch und nochmal springen. Rice ist einer von rund 300 Veteranen, die heute zur D-Day-Gedenkfeier gekommen sind. Und die nun noch einmal in die Normandie aufbrechen. Wie damals, vor 75 Jahren. Es war die größte militärische Landeoperation der Weltgeschichte. Mehr als 150.000 Soldaten machten sich in Portsmouth auf, um Europa von der Nazi-Herrschaft zu befreien. Mehr als 10.000 alliierte Soldaten kamen bei der Operation Overlord ums Leben. Sie sind die letzten Veteranen. Beifall brandete auf, als sie heute die Bühne betraten. Selbst die Queen erhob sich mehrmals von ihrem Platz. Sie dankte den ehemaligen Soldaten in einer bewegenden Rede. Die 93-Jährige spielte dabei auch auf ihr eigenes Alter an. Als ich an der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag der Landung des D-Days teilnahm, dachten einige, es könnte das letzte derartige Ereignis sein. Aber die Kriegsgeneration, meine Generation, ist widerstandsfähig. Und ich freue mich, heute mit Ihnen in Portsmouth zusammen zu sein. Auch 16 Staats- und Regierungschefs sind angereist, um der Landung in der Normandie zu gedenken, die Deutschland letztlich die Befreiung vom Nationalsozialismus brachte und Europa den Frieden nach fast 5 Kriegsjahren.
Dass ich als deutsche Bundeskanzlerin heute dabei sein kann, dass wir heute gemeinsam für den Frieden und die Freiheit eintreten, das ist ein Geschenk der Geschichte, das es zu schützen und zu pflegen gilt.
Morgen dann gehen die Feierlichkeiten weiter in der Normandie. Dort, wo am 6. Juni vor 75 Jahren die Alliierten auf etwa 50.000 deutsche Soldaten trafen, die sich dort verschanzt hatten. Und wo die entscheidende Schlacht begann. Der Anfang vom Ende der Nazi-Herrschaft.
Das, was Sie hier sehen, ist ein VW Käfer in seinen Einzelteilen. Gut, das Modell ist schon ein paar Jahre alt, aber man sieht auch, sein Verbrennungsmotor bestand schon aus sehr vielen Teilen. Bei den Antrieben der Elektroautos sieht das ganz anders aus. Sie bestehen aus viel weniger Einzelteilen. Das bedeutet auch weniger Arbeit. Autobauer müssen umdenken und auch umstrukturieren. Arbeitnehmer fürchten um ihre Arbeitsplätze. Heute stellte VW klar, kommt keine unerwartete Krise, will VW den Wandel ohne Kündigungen hinbekommen. Jörg Isen.
In der Wolfsburger Fakultät 73 werden IT-Spezialisten für den Autokonzern von morgen ausgebildet. Egal, ob sie aus der klassischen Montage im eigenen Werk oder von der Uni kommen, VW investiert 4 Milliarden Euro in digitale Technik und braucht Mitarbeiter, die das beherrschen. Betriebsrat und Personalvorstand haben sich auf eine gemeinsame Zukunftsstrategie geeinigt, versprechen außerdem den VW-Mitarbeitern, die bleiben, eine Beschäftigungsgarantie für 10 Jahre.
Bei Volkswagen sind mit der vereinbarten Beschäftigungssicherung bis 2029 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Das sind 10 Jahre ohne Sorge um den Arbeitsplatz. Oder auch anders ausgedrückt, die Digitalisierung bringt Veränderungen, aber die Arbeitsplätze bei Volkswagen bleiben sicher.
Wir werden unsere Qualifizierungsbudgets nochmal um 60 Millionen Euro in den nächsten Jahren erhöhen, um unsere Belegschaft sowohl auf E-Mobilität als auch auf die Digitalisierung vorzubereiten.
Dass in der VW-Verwaltung rund 3.000 Stellen weniger wegfallen als gedacht, ist eine gute Nachricht für die Belegschaft. Konkrete Zahlen kann der Konzern hier aber noch nicht nennen. Man befinde sich noch mitten in der Umstrukturierung. Außerdem müsse die neue Software erst installiert werden.
Der Weltfußballverband FIFA hat seit Jahren ein Glaubwürdigkeitsproblem. 2016 trat Ex-Präsident Sepp Blatter nach Vorwürfen der Untreue zurück. Sein Nachfolger Gianni Infantino verlor 4 FIFA-Ratsmitglieder wegen Korruption und anderer Verfehlungen. Sich selbst sieht Infantino als Reformer und präsentierte den Delegierten beim FIFA-Kongress in Paris gute Wirtschaftszahlen. Danke an alle, die mich lieben und an alle, die mich hassen. Heute liebe ich jeden, hieß es dann auch glücklich von ihm, nach seiner Wiederwahl. Er war auch der einzige Kandidat. Philipp Sommer.
Die FIFA klatscht sich in die Zukunft. Per Akklamation wird Gianni Infantino, der einzige Kandidat, für seine zweite Amtszeit bestätigt.
Ich habe Fehler gemacht. Aber das Wichtigste ist doch, dass man von den Fehlern lernt und dass man versucht, es das nächste Mal besser zu machen.
Mehr Profit, mehr Wettbewerbe und vor allem mehr Entwicklungshilfe, das Erfolgsgeheimnis des FIFA-Präsidenten bei seinen Wählern. Viel hat Infantino verändert. Die WM, die Club-WM stark vergrößert und den Videoschiedsrichter eingeführt. Doch das Versprechen von mehr Transparenz abseits des Platzes blieb oft unerfüllt. Denn Korruptionsskandale wie in Ghana im vergangenen Sommer gab es auch unter Infantino. Die externe Kontrolle der Funktionäre hat der FIFA-Boss geschwächt, indem er die Ethikkommission austauschte. Aktuelle Untreuevorwürfe gegen Afrikas Fußballboss Amad hier rechts etwa wurden in Paris gar nicht angesprochen. Trotzdem steht auch die Führung des DFB zu Infantino.
Ich habe dem natürlich jetzt gerade auch noch dem Gianni Infantino gerade noch mal gratuliert und habe ihm gesagt, dass das auch eine überzeugende Stimme war, die Deutschland ihm gegeben hat.
Gianni Infantinos Machtfülle so groß wie nie zuvor.
Ja, im Champions League Endspiel, da musste er noch zuschauen, war er doch mit seinem Verein Juventus Turin bereits im Viertelfinale gescheitert. Heute Abend in Porto durfte Cristiano Ronaldo wieder ran mit seiner Nationalmannschaft beim Final Four der Nations League. Im ersten Halbfinale spielte Portugal gegen die Schweiz und jubeln durfte Ronaldo gleich mehrfach. Christoph Nahr.
Cristiano Ronaldos Traum, einen großen Titel in seiner Heimat Portugal zu gewinnen, lebt weiter. Im ersten Halbfinale der neu geschaffenen Nations League sorgt der Superstar von Juventus Turin in Porto für den ersten Paukenschlag, als er nach einer knappen halben Stunde seine Mannschaft mit einem direkten Freistoß in Führung bringt. Die Schweiz eigentlich mit den größeren Chancen, aber Seferovic trifft kurz vor der Pause nur die Latte. In der zweiten Hälfte muss der deutsche Schiedsrichter Felix Brüch den Videobeweis bemühen. Der Körperkontakt des Portugiesen Nelson Semedo an Steven Zuber erscheint ihm strafstoßwürdig. Nach einer knappen Stunde gleicht Ricardo Rodriguez für die Schweiz aus. Als sich die Eidgenossen schon auf die Verlängerung einrichten, schlägt Cristiano Ronaldo nochmal zu. Bernardo Silva bedient seinen Kapitän und er lässt Sommer keine Chance. 2:1. Die Schweiz gibt sich auf, läuft in einen Konter und Ronaldo zeigt nochmal seine ganze Klasse. 3:1, dreimal Ronaldo. Portugal feiert seinen Liebling und steht im Finale der Nations League.
Ja, kaum ist der Sommer da, zeigt er sich auch schon von seiner ungemütlichen Seite, besonders gestern Abend in Bocholt. Das ganze Drama dauerte nur wenige Minuten, danach glichen mehrere Straßen in der Stadt einem Trümmerfeld. Ein Tornado war mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde durchgezogen. Autos und Wohnwagen durch die Luft gewirbelt, Dächer abgedeckt, viele Bäume entwurzelt. Bettina Scharkus.
Der Tag danach, die Bocholter Heroldstraße in Trümmern. Es war ein Tornado. Zuvor wurde lange spekuliert, welche Naturgewalt hier genau gewütet hat. Klar ist, die Schäden an Häusern und Autos sind erheblich.
Die komplette Nachbarschaft war auf den Beinen, war hier draußen, guckte sich die Schäden an. Wir haben uns erstmal einen Überblick verschafft, haben geschaut, ob hier Leute verletzt wurden, weil das Schadensausmaß immens war. Die komplette Straße war mit Trümmern übersät.
Die Lage vor Ort war hier so, dass also Autos durcheinander gewirbelt worden sind, Wohnwagen auf der Straße lagen, Teile von Dächern auf der Straße lagen. Wir haben uns einen Lageüberblick verschafft und haben die Anwohner zunächst erstmal unterstützt bei der provisorischen Sicherung der Häuser und Dächer.
Es war kurz vor Mitternacht und es ging ganz schnell die Heroldstraße im Auge des Tornados. Autos wirbelten wie Spielzeuge durch die Luft. 9 Häuser wurden schwer beschädigt. Glück im Unglück, die Menschen konnten sich retten. Nur eine Frau wurde leicht am Arm verletzt. Trotzdem sind die Anwohner geschockt.
Ja, ich lag im Bett am Schlafen und dann wurde das wie nicht. Ich denke, ach, mach mal das Fenster zu. Und dann hörte ich nur ein Knacken. Und dann habe ich gedacht, da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann kam auch schon der Baum. Und dann bin ich einfach nur runtergerannt, bin noch die Treppe runtergefallen. Ja, und dann sah ich das ganze Chaos schon.
Meine Tochter am Schreien, flog Bäume. An meinem Schlafzimmer der ganze Wind. Ich dachte schon, das ganze Fenster kommt mir entgegen.
Wie lange hat das gedauert, das Ganze?
Keine 5 Minuten, oder? 2-3 Minuten nur.
Erst im März hatte ein Tornado in der Nähe von Aachen gewütet. Damals filmte ein Augenzeuge den gefährlichen Luftwirbel. Röttchen, ein Eifeldorf ganz im Westen Deutschlands, wurde heftig verwüstet. Es entstand hoher Sachschaden. 5 Menschen wurden damals verletzt. Der Tornado von Bocholt hat gestern nicht so viel Schaden angerichtet. Doch auch hier wurden 100 Bäume entwurzelt. Dutzende Helfer versuchen heute, das Chaos zu beseitigen. Die Stadt hat einen Krisenstab eingerichtet. Wie hoch die Schäden sind, soll in den kommenden Tagen ermittelt werden.
Ja, und das Wetter bleibt weiter spannend. Es wird zwar ein klein bisschen kühler, besonders da, wo die Gewitter durchziehen. Aber es bleibt sommerlich. Hier sind die Aussichten.
Vom Westen bis in die Mitte gibt's heute Nacht Schauer und Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr. Im Osten beginnt der Tag freundlich, bevor die teilweise unwetterartigen Gewitter auch dort ankommen. Im übrigen Land mal mehr, mal weniger Wolken und gebietsweise nass, gegen Abend im Westen wieder freundlicher. Am Tag 14 Grad in Bodenseenähe bis 32 Grad an der Spree. In der Nacht auf Freitag bis 14 Grad an der Oder, frische 8 Grad in der Eifel.
Das war das Nachtmagazin für heute. Danke fürs Zuschauen. Hier folgt jetzt die Auferstehung mit Joachim Kroll und Herbert Knaub und die nächste Tagesschau sehen Sie dann gegen 1.50 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut.